Ja, guten Tag miteinander. Freut mich, dass ich heute für Sie der Vortrag Ihnen präsentiere darf. Ich nehme mal an, dass die meisten Leute, die heute da sind, eher deutschsprachiger Natur sind, daher der Englisch auf Deutsch. Aber wer möchte, kann ich auch die Folie auf Englisch nachreichen. Die Folie befindet sich übrigens auch im Internet auf unserer Webseite, wo das Programm des heutigen Tages veröffentlicht ist. Das Thema von dem Vortrag, wir fangen mal an mit einer kurzen Einführung in Wikis, was Wikis an sich sind, wie sie funktionieren. Da werden wir reinschauen, also bezüglich Bedienung und bezüglich der gesellschaftlichen Funktion, die so ein Wiki hat und bietet, wo man sie einsetzen kann außerhalb der Wikipedia. Viele Beispiele werden wir aus der Wikipedia ansehen. Ja, diverse Tipps und Tricks im Einsatz von Wikis, also was für Funktionen sie im Detail noch bieten. Wir steigen auch ein bisschen ein, wie man Wikis installiert. Und ja, und enden mit ein klein wenig Projektmanagement. Kurz was zu meiner Person. Manuel Schneider, wurde schon gesagt, bin 25 Jahre alt, Fachinformatiker für Systemintegration seit 2003. Momentan mache ich ein Diplomstudium an der Fachhochschule Weiter-Basel. Gründer und Betreiber der All Things Open Projektgruppe, die Open Source Veranstaltungen, Pressearbeit macht und dergleichen. Dementsprechend natürlich auch viel mit der Wikipedia beschäftigt. Und natürlich dort auch schreibe ich auch und hier bin Gründungsmitglied der Wikimedia Schweiz. Ich selber, will man vielleicht in meinem Dialekt hört, ich bin zwar Alemanne, aber ich spreche jetzt Hochdeutsch, weil ich komme ursprünglich aus Deutschland, wobei die Schweiz an sich für mich geografisch näher liegt als das meiste innerhalb Deutschlands. Gut, steigen wir gleich ein. Wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen, denn wir haben uns relativ viel vorgenommen für die nächste Stunde. Der Name Wiki an sich kommt aus dem Hawaiianischen, bedeutet schnell. Wurde damals von Ward Cunningham als Begriff auserwählt. Oft liest man auch die Begriffe WikiWiki oder WikiWeb. Schnell, auch insofern, weil jeder Benutzer die Änderungen in einem Wiki jederzeit durchführen kann. Das sehen wir uns gleich an, wie das funktioniert. Wahrscheinlich wissen die meisten das auch schon. Ein Wiki hat eine beliebig flexible Linkstruktur. Das heißt, von jeder Seite kann ich jederzeit problemlos Querverweise auf jede andere Seite innerhalb eines Wikis machen. Ich habe sogenannte Interwiki-Links auf andere Wikis oder ich kann auch mittels Kategorien Seiten hierarchisch einsortieren. Das Ganze funktioniert aber immer parallel. Ich habe immer alle Zugriffsmöglichkeiten. Ich kann über eine Kategorie in eine Seite, ich kann aber auch via Querverweis mich hin und her navigieren. Das Anlegen neuer Seiten funktioniert ganz einfach, indem ich habe es jetzt hier angedeutet, mit den eckigen Klammern, indem ich einen bestimmten Begriff verlinke und somit habe ich einen Link, also eine Verknüpfung zu der Seite mit diesem Namen hergestellt. Und kann dort entweder eine neue Seite anlegen oder die Seite, wenn sie schon existiert, entsprechend auch besuchen. Ein Wiki lässt sich relativ leicht formatieren. Dafür gibt es die Wiki-Syntax, in dem es einfache Befehle gibt, um zum Beispiel über etwas fett oder kursiv zu schreiben, um Tabellen zu erstellen, Listen. Das sehen wir uns gleich an. Kurz was Geschichtliches. Das erste Wiki wurde 1995 von Ward Cunningham programmiert in den USA. Es war eine wissenschaftliche Anwendung. Ja, Wikipedia, bekanntestes Projekt heutzutage, wohl konkurrenzlos die größte Anwendung eines Wikis, hat nämlich ca. 4,1 Millionen Artikel in momentan 229 Sprachen, Stand vorgestern. Ändert sich jederzeit. Ein Wiki ist eigentlich eine Art, eine bestimmte Software-Technologie. Das heißt, es gibt verschiedene Programme, die dieselbe Technologie implementieren. Es sind nur ein paar Beispiele genannt. MediaWiki, darauf werden wir uns im weiteren Vortrag beziehen, da MediaWiki die Software ist, die auch in der Wikipedia eingesetzt wird und auch von Wikipedia-Mitarbeitern oder Wikimedia-Mitarbeitern weiterentwickelt wird, also auch von bezahlten Mitarbeitern. Bekannt sind außerdem NewsmodWiki, ist wohl die älteste Implementierung in Perl geschrieben für die Programmierer unter uns. Moin Moin und PMWiki sind noch genannt als Beispiele. Es gibt unzählige weitere, das sind nur mal die bekanntesten. Ja, wie funktioniert ein Wiki nun? Wie vorhin gesagt, kann man jede Seite jederzeit problemlos ändern. Das passiert über einen Bearbeiten-Reiter. Ebenfalls gibt es einen Diskussionsreiter an jeder Seite oben. Damit kommen Sie auf eine Diskussionsseite, auf der über den Artikelinhalt diskutiert werden kann. Dadurch trennt man Inhalt von der eigentlichen Diskussion. Was sinnvoll ist, hat sie aber trotzdem direkt beieinander, weil man jederzeit per Mausklick hin und her wechseln kann. Wir haben eine Versionshistorie, das heißt, jede Änderung, die durchgeführt wird am Wiki, kann nachvollzogen werden. Wer hat die Änderung gemacht, wann und was wurde geändert? Wir sehen uns das gleich an, anschließend. Wie vorhin schon erwähnt, kann ich mit diesen eckigen Klammern einen Link, also eine Verknüpfung zu einem nächsten Artikel herstellen. Früher, das kennen vielleicht manche noch, wurde das sogenannte Camel Case verwendet. Das kommt daher, weil diese Schreibweise solche Höcker hat wie ein Kamel. Und früher war das die Erkennung für das Wiki, dass sich also Wörter, die so geschrieben wurden, waren dann Links auf eine entsprechende Seite. Das ist natürlich ziemlich unpraktisch, weil in bestimmten Wörtern, sagen wir Klammer, müsste ich da dann zum Beispiel eine M groß schreiben oder so. Und dann ist die Frage, welcher Buchstabe schreibe ich groß, ist nicht besonders sinnvoll, deswegen wurde das dann auch in MediaWiki geändert. Es war so, dass die Wikipedia früher nicht MediaWiki eingesetzt hat, sondern ich glaube, es war NewsMod. Und es gab dann irgendwann mal den Schnitt, auf dem umgestellt wurde, und dann mussten sämtliche Camel Case Begriffe entfernt werden aus den Texten. Also das ist zum Glück schon lange her, da war die Wikipedia noch schön klein und überschaubar, da hat sowas noch funktioniert. Gut. Wiki-Syntax, habe ich gesagt, und wir schauen uns das jetzt gerade mal an. Oh, Entschuldigung, ich brauche schnell das Passwort. Das bin ich das Beste. Eigentlich hatte ich mich angemeldet, aber irgendwie kriegt man, wenn wir das Zeit haben. So, Sie sehen hier die Hauptseite der Wikipedia, wahrscheinlich bekannt. Wir suchen uns jetzt einen bestimmten Begriff, zum Beispiel Wikimedia. Das ist ja die Organisation, die hinter diesen Projekten wie Wikipedia steht. So, das ist jetzt ein Artikel. Sie sehen hier den Artikelreiter, Diskussion. Das heißt, hier kann ich mir ansehen, was über diesen Artikel bereits diskutiert wurde. Moment. So, ja, bisschen größere Schrift. Also Sie sehen hier diverse Themen, die hier diskutiert wurden. Verschiedene Leute, die sich hier über den Artikelinhalt Gedanken gemacht haben. Sie sehen hier den Knopf Seite bearbeiten. Wenn ich da jetzt drauf gehe, bearbeite ich die Diskussionsseite. Ich kann auch hier direkt das das ETH-Netzwerk mag uns nicht. Na super. Also gut. Wir sind hier jetzt im Artikel, in der Artikelansicht. Ich kann hier den Artikel bearbeiten. Und Sie sehen hier schon bereits die Links zum Beispiel auf den Begriff Non-Profit-Organisation. Ein Klick auf diesen Link führt mich dann zum Artikel Non-Profit-Organisation. Sie sehen hier einen Link auf den Artikel Freie Inhalte. Der Text allerdings aufgrund des Kontexts heißt hier Freien Wissens. Das heißt, der Satz liest sich: Wikimedia ist eine internationale, regierungsunabhängige Non-Profit-Organisation, die sich der Förderung freien Wissens verschrieben hat. Das Wort freien Wissens ist ein Link auf diesen Artikel, freie Inhalte. Hier sehen Sie etwas fett geschrieben. Hier sehen Sie eine Überschrift, die Einbindung eines Bildes. Das ist also eine relativ einfache Beschreibungssprache, um eben Artikel zu formatieren. Sie haben hier oben auch noch so eine Bearbeitungsleiste, mit der Sie per Mausklick, also Sie können einen Textbereich markieren, können hier auf das B wie Bold klicken und haben dann automatisch diese Hochkommata um den Text herum. Das heißt, Sie haben den automatisch fettgestellt. Das sind so kleine Bearbeitungshilfen da oben. Horizontale Linie, Signatur, wenn Sie einen Beitrag signieren wollen mit Ihrem Namen, diverse Dinge, ein Weblink, Bild einbinden und so weiter. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Wiki-Syntax-Formatierungen. Diese Liste finden Sie hinten an den Tischen ausgedruckt zum Mitnehmen. Wikipedia Spickzettel. Dieser Spickzettel, den können Sie überall verwenden, wo ein Wiki im Einsatz ist, im Speziellen natürlich ein MediaWiki. Andere Software-Systeme verwenden unter Umständen eine andere Syntax, die aber meistens relativ ähnlich ist. Man muss sich einmal damit auseinandersetzen. Es sind, wie man sieht, nicht so viele Sachen. Es gibt natürlich noch ein paar Spezialfälle, die hier nicht drin sind. Tabellen zum Beispiel kann man natürlich auch machen. Man kann mathematische Formeln einbinden, aber das geht über diesen Vortrag nun hinaus. Gut, wie funktioniert ein Wiki sozial gesehen, von der Gesellschaft her? Denn jeder kann ja alles ändern. Wie funktioniert es, dass trotzdem strukturierte Inhalte zusammenkommen? Wie funktioniert es, dass nicht jeder jeden Mist reinschreibt? Wurde ja oft genug, gerade im Rahmen der Wikipedia, immer wieder diskutiert, dieses Thema. Gemeinschaftliche Pflege heißt, jeder kann alles ändern. Jeder kann aber auch alles kontrollieren, kann jeden Fehler ausbauen. Und das funktioniert, wie man in der Wikipedia sieht, relativ gut. Vergleiche mit entsprechenden anderen Nachschlagewerken haben ergeben, dass die Fehlerzahl in der Wikipedia kaum größer ist. Mit dem Vorteil, dass kaum, dass so eine Studie veröffentlicht wurde, dass die besagten Fehler dann auch sofort entfernt werden können. Das können Sie in Ihrem gedruckten Nachschlagewerk schlecht tun. Es gibt eine Funktion für Administratoren, die nennt sich Patrol Edit. Das heißt, bestimmte Artikel, die ich überwachen möchte, setze ich auf eine Beobachtungsliste, sehe, sobald etwas geändert wurde, kann mir den Unterschied anzeigen lassen. Das haben wir übrigens vergessen, Versionshistory anschauen. Kann mir den Unterschied anzeigen lassen. Was gibt es dann? Gut, da haben wir jetzt gerade eine Versionshistorie eines Artikels. Hier eine Benutzerseite, ist ja egal, das sieht überall gleich aus. Sie sehen hier oben die neuesten Änderungen, unten die letzten. Sie können sich hier hindurch bewegen und Sie können hier zum Beispiel diese zwei Versionen miteinander vergleichen und erhalten dann die Anzeige des Unterschiedes, was geändert wurde an dem Artikel. Das kann jeder Benutzer machen. Administratoren haben den Vorteil, sie können diese Versionsunterschiede markieren als besucht und haben das dann quasi von der Liste. Somit ist ein sogenanntes Peripheral Edit möglich. Das heißt also quasi, dass bestimmte Bearbeitungen nachkontrolliert werden können und sozusagen abgesegnet. Die Inhalte stehen trotzdem drin, aber es ist ein Werkzeug von Administrator zu wissen, das habe ich schon angeschaut, das ist in Ordnung. Oder eben eine Änderung sofort wieder zurückzunehmen. Ich kann hier die Version, die entsprechende, anklicken. Das heißt, ich habe jetzt hier die alte Version dieses Artikels. Kann auf Bearbeiten gehen und kann diese alte Version bearbeiten. Ich erhalte hier eine Warnmeldung. Ich kann sie abspeichern. Ich könnte sie zum Beispiel jetzt sofort einfach direkt abspeichern und hätte somit die Änderung des Benutzers rückgängig gemacht, weil ich die alte Version als neue abspeichere. Das sind aber Details. So. Gut, ein weiteres Stichwort, gerade in der Wikipedia aufgekommen, in einer recht großen Community, war Assume Good Faith. Das Ganze kommt natürlich aus der englischen Wikipedia. Unterstelle dem Benutzer gute Absichten. Also ein Benutzer stellt unter Umständen vielleicht auch Inhalte ein, mit denen man sich nicht identifizieren kann. Das muss aber nicht gleich unbedingt Vandalismus sein, sondern kann auch einfach eine anderslautende Meinung sein. Außerdem werden in der Wikipedia wurde das Werkzeug der sogenannten Meinungsbilder eingeführt. Das sind Abstimmungen zu bestimmten Themen. Die laufen dann eine gewisse Zeit, vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Und dann werden gewisse Sachverhalte zur Diskussion gestellt. Und dann wird abgestimmt und eine entsprechende Entscheidung getroffen. Löschkandidaten sind ein gutes Mittel innerhalb der Wikipedia, um Artikel, die den Qualitätsansprüchen nicht genügen, diese einerseits aus dem System zu entfernen, andererseits den entsprechenden Autoren aber die Möglichkeit zu geben, diese Artikel zu verbessern. Ein Artikel, der den Qualitätsansprüchen nicht genügt, erhält einen Marker. Innerhalb des Textes, da steht dann drin, dieser Artikel ist zum Löschen vorgeschlagen, es wird ein Grund genannt und dann werden natürlich auch Leute darauf aufmerksam, weil der auf der Löschliste steht. Da wurde darüber diskutiert, ob er jetzt gelöscht werden soll oder nicht, entsprechend gemäß dem Abstimmungsergebnis wird er nachher verfahren und meistens ist es so, bei rund 80% der Artikel, diese werden dann einfach verbessert, weil sich dann Leute finden, die sagen, ja, der Artikel genügt nicht den Qualitätsansprüchen, aber er ist es trotzdem wert, in einer Enzyklopädie geführt zu werden, vom Thema her. Also arbeiten wir daran, ihn zu verbessern und dann wird dann schlussendlich dann nicht gelöscht. Außerdem werden exzellente oder lesenswerte Artikel ausgezeichnet. Das heißt, die werden zur Wahl gestellt und werden gegebenenfalls ausgezeichnet und gesondert auch aufgeführt auf entsprechenden Listen. Beziehungsweise der Artikel selber wird mit einer entsprechenden Vorlage versehen, die hinweist, dass dieser Artikel lesenswert ist. Und somit haben Besucher die Möglichkeit dann, also gute Artikel leichter zu finden. Einsatz von Wikis generell. Einerseits haben wir schon darüber gesprochen, Projekt zur Erstellung einer freien Enzyklopädie, die Wikipedia. Da gibt es noch jede Menge andere Projekte dazu, wie Wikinews und so weiter. Möchte ich jetzt nicht mal weiter drauf eingehen. Wir haben die Möglichkeit, Wikis zum Wissensmanagement in Unternehmen einzusetzen. Das heißt, Unternehmen strukturieren ihr gesamtes Wissen, sei es, ob es technischer Art ist, bekannte Fehlerbilder an irgendwelchen Maschinen und deren Abhilfe, ob das zur Ausarbeitung von Qualitätssicherungsrichtlinien dient oder zur die Arbeitssicherheitsvorschriften auf dem aktuellen Stand zu halten und zu veröffentlichen. In einem Wiki kann ich all diese Informationen in einen großen Pool geben und trotzdem strukturiert verwalten. Beispiel ist die Firma HES GmbH, in der wir zum Beispiel auch und die eingesetzt haben zu dem Zweck. Da finden sich neben Konstruktionshinweisen, neben Arbeitssicherheit ist ein Punkt, Formeln zur Berechnung gewisser Dinge, die für die Anlagen nötig sind zur Konstruktion. Das findet sich alles dort drin und jeder Mitarbeiter kann daran mitarbeiten. Jeder Mitarbeiter, dem was einfällt, der kann diese Inhalte da auch einfügen. Und wenn es irgendwann mal Artikel gibt zum Thema, wie gehe ich mit meinem Microsoft Office optimal um, Tipps und Tricks in Word oder so, auch sowas findet Platz in einem Wiki. Da kann man eine entsprechende Kategorie aufmachen, dass diese Sachen dann auch im richtigen Bereich gefunden werden können von jedermann. Durch diese Übersichten, was hat sich geändert, ist jeder Mitarbeiter sofort im Bild. Was hat sich geändert? Er kann seine eigene Beobachtungsliste anlegen mit den Dingen, die ihn interessieren, ohne von allem anderen jedes Mal auch wieder hingewiesen zu werden, dass sich irgendwo was geändert hat, was ihn vielleicht gar nicht interessiert. Projektmanagement ebenfalls ein Einsatzgebiet. Habe ich jetzt Erfahrungen gemacht, gerade wenn man mit verschiedenen freien Mitarbeitern zusammenarbeitet, ist das ein interessantes Werkzeug, zum Beispiel ganzen Projekte auf entsprechende Artikelseiten zu hinterlegen und den aktuellen Projektstatus zu hinterlegen, Aufgaben zu verteilen. Jeder kann reinschreiben, wann er was gemacht hat, wenn es irgendwo Probleme gibt und alle sind im Bilde. Ansonsten fängt man an, E-Mails hin und her zu senden und dann muss man immer dran denken, wem sende ich jetzt welche E-Mail und manchen interessiert das entsprechende Thema vielleicht gerade gar nicht. Der Nächste hat die E-Mail verschlampt oder nicht gelesen oder keine Zeit gehabt und sie versinkt irgendwo in der Masse eingehender E-Mails. Da ist eigentlich auch ein Wiki ganz praktisch. Und wenn ich eine Frage habe, kann ich jederzeit dort reinschauen und nachsehen und muss nicht irgendwo in 20 E-Mails schauen, ob das nicht irgendwo da schon drin steht. Hier beim freien Radiokanal Ratte, wo wir auch die Übertragung heute Nachmittag machen, auch wir verwenden ein Wiki, um die ganzen Redaktionen zum Beispiel miteinander zu vernetzen. Ursprünglich gab es da mal ein internes Forum. Das hat einerseits, haben das die Leute nicht groß benutzt, und andererseits ist die Information, die man gesucht hat, ähnlich wie bei den E-Mails, irgendwo unten drunter verschwunden. In den Tiefen der Diskussion. Ich habe es auch schon erlebt, zur Dokumentation von Diplomarbeiten ist es interessant. Da arbeiten ja meistens nicht so viele Leute zusammen. Und es ist trotzdem praktisch, weil man kann halt jederzeit mit dem Webbrowser schnell draufgehen, kann Sachen ändern, kann auch entsprechenden Leuten, die da vielleicht mitarbeiten, die Hinweise geben, da und da kannst du deine Informationen hinterlegen. Man kann jemandem schnell den Link geben, sagen, kannst du das mal vielleicht auf Rechtschreibfehler korrigieren. Man muss nicht anfangen, irgendwelche Dokumente in irgendwelchen Formaten hin und her zu senden und nachher noch das Problem zu haben, dass dann vielleicht die Formate inkompatibel sind, weil der eine mit einem Mac arbeitet und der andere mit einem Microsoft Office und das dann nachher nicht funktioniert oder so. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Vergleich. Einige Dinge habe ich schon gesagt. Wikis im Vergleich zu Foren. Ich habe eben keine Trennung von Inhalt und Diskussion. Das heißt, die Inhalte verschwinden irgendwann in den Tiefen der Diskussion. Wenn ich später mal ganz konkret eine bestimmte Sache suchen möchte, dann habe ich das Problem, dass ich irgendwo 1000 Diskussionsfäden im schlimmsten Fall durchsuchen muss, wo jetzt die eigentliche relevante Information zu finden ist. Ich habe allerdings, ähnlich wie bei einem Wiki, eine recht gute Versionshistorie, weil ich sehe ja genau, wann wer was geändert hat, weil das ja in einzelnen Textbausteinen abgelegt ist. Und Foren sind bekannt, jeder kann damit umgehen. Das ist auch ein Vorteil von Foren. Gut, Mailinglisten, auch ein bekanntes Thema zur Zusammenarbeit, hat ebenfalls fast die gleichen Probleme wie eigentlich im Forum auch. Die nicht vorhandene Trennung von Diskussionen und dem eigentlichen Inhalt, dass der Inhalt irgendwann mal verschwindet im großen Archiv, ist ebenfalls natürlich einfach nachvollziehbar, da jede E-Mail von einer bestimmten Person zu einer bestimmten Zeit gesandt wurde, ist allerdings recht direkt, weil derjenige, dem es unter Umständen etwas angeht, der hat natürlich den Text in seiner Mailbox. Und es steht nicht in einem Wiki, wo er erst reingehen muss. und das vielleicht über 3 Wochen vergisst und dann gar nicht informiert ist. Mail hat er in seiner Inbox. Ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, weil es ist undifferenziert, weil jeder bekommt jede Mail. Und 90% interessiert mich vielleicht gar nicht. Und dann höre ich vielleicht auf, die Mails zu lesen. Und dann verpasse ich vielleicht auch den Inhalt, der für mich wichtig gewesen wäre. Aber Mails verschicken kann ebenfalls jeder. Jeder hat ein Mailprogramm auf dem Rechner und ich denke, jeder kommt damit klar heutzutage. Blogs, was ganz Neues, also sogenannte Weblogs, die sind verteilt. Das ist zwar einerseits praktisch, weil jeder hat seine eigene Domäne. Das heißt, jeder hat seinen persönlichen Freiraum. Andererseits sind sie oft redundant. Also einer schreibt, was der Nächste eigentlich geschrieben hat und kommentiert das. Und dadurch, das ist auch der große Nachteil der Verteilung, wenn ich was suchen möchte, dann muss ich mich vielleicht durch 20 Blogs durchhangeln, bis irgendwo einer einen interessanten Kommentar geschrieben hat. Das macht wahrscheinlich keiner, der auf der Suche nach einer entsprechenden Information ist. Der schaut sich den ersten Artikel an und sagt, ja, beim nächsten, der schreibt halt im Endeffekt das Gleiche. Außerdem sind die Inhalte oft zweifelhafter Art. Das heißt, es gibt interessante Blogs von zum Beispiel Softwareentwicklern, aber die meisten Blogs sind, was habe ich gestern gemacht, also mehr eine Art Tagebuch und von dem her auch nicht so interessant, sind aber durch die hohe Verlinkung in Suchmaschinen natürlich immer recht weit oben zu finden. Häufige Schwierigkeiten und Fehleinschätzungen, da möchte ich auch drauf kommen, denn ich möchte ja die Wikis jetzt nicht hier nicht verkaufen, das ist keine Werbeveranstaltung, sondern es geht darum, sich auch kritisch mit Wikis auseinanderzusetzen, konstruktiv damit auseinanderzusetzen. Und dazu gehört auch, dass man sich im Klaren ist, wo die Grenzen liegen. Vielfach werden Wikis heutzutage eingesetzt, weil es hat durch die Wikipedia und durch diverse andere Projekte auch gewissermaßen so eine Mode eingesetzt. Wikis sind momentan ganz interessant, ähnlich wie es die Weblogs waren, vielleicht vor einem halben oder ganzen Jahr. Aber oft gibt es kein konkretes Ziel. Also die Financial Times Deutschland zum Beispiel hat ein Wiki und da passiert nicht viel. Und warum ist das so? Der Einsatz eines Wikis an sich ist ja nicht das Patentrezept, sondern es braucht ein Ziel. Man muss sich vornehmen, was will ich denn eigentlich mit meinem Wiki erreichen? Ja, weil sonst sammeln sich irgendwelche Inhalte an in meinem Wiki, aber vielleicht nicht unbedingt das, was ich will. Es ist unstrukturiert, ja. Es muss auch Administratoren geben, die sich die Mühe machen, Kategorien anzulegen, die Artikel in Kategorien einzusortieren, sonst finde ich auch nichts. Und die Leute sind dann auch relativ schnell unmotiviert und dann passiert eigentlich auch nichts mehr. Und in Wiki, das schlecht läuft, da schreibt doch keiner was und das ist auch der Grund, warum es dann schlecht läuft. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, schreiben, denn das müssen ja die Benutzer tun. Jeder soll ja was beitragen und wenn die Leute halt nicht einsehen, warum sie dieses Wiki benutzen sollen, das ging doch auch früher auch so, ja, ich kann doch auch ein E-Mail schreiben, warum muss ich das ins Wiki tun? Oder warum muss ich jetzt mich mit der Wiki-Syntax auseinandersetzen? Warum muss ich anfangen, den entsprechenden Artikel zu suchen? Ich kann doch einfach derjenigen Person eine E-Mail schreiben. Dann arbeiten die nicht mit. Und wie schon gesagt, ohne Inhalt gibt es, ich nenne das eine Evolution eines Wikis. Das heißt, wenn mal der Startschuss gefallen ist, wenn mal interessante Informationen drin sind, dann suchen die Leute dort drin auch, dann verwenden sie das Wiki und dann sind sie auch eher gewillt, sich selber wieder Inhalte in das Wiki einzustellen. Und dann fängt die Sache an zu leben. Aber vorher ist das irgendwie tot. Das heißt, man muss schauen, dass man in diesen Evolutionszyklus quasi hineinkommt, dass das Wiki von sich aus wächst. Ein anderer Punkt ist meistens nicht jetzt das große Problem, aber je nach Art des Administrators ist ein Wiki entweder zu offen, dass zu viel Müll drin steht, oder zu restriktiv, dass keiner mehr Lust hat mitzumachen. Also dem Benutzer muss man einen gewissen Freiraum lassen. In der Wikipedia hat sich's gezeigt, obwohl es ein recht ernsthaftes Projekt zu erstellen einer Enzyklopädie ist, es braucht auch einen Spaßfaktor, auch im Wiki. Also ich kann da auch ein nettes Beispiel zeigen. Mal gucken, ob ich jetzt wieder rausfalle. Es gibt halt gewisse Leute, ja, Seiten als private Homepage und hinterlassen da jede Menge sinnvoller oder weniger sinnvollen Inhalt. Es wurde lang diskutiert in der Wikipedia, ob das nun gut ist oder nicht. Und in der Sache, man schaut darüber hinweg, solange sich das im Benutzernamensraum befindet, da stört es ja eigentlich keinen. Ja. Oh, schade, der hat seine Seite geändert, wie es aussieht. Nun gut. Nö. Oh, das liegt hier irgendwie am Netz. Also, ist gut. Gut, es war. Wäre sowieso nur ein kleines Beispiel.
Ein kleines Beispiel gewesen für eine etwas verspielte Benutzerseite.
Sehr egal. Merken Sie sich einfach, es ist so, Benutzer wollen spielen, das muss man akzeptieren. Es gibt ja Benutzerseiten. Da können die das ja auch gerne tun. Gut. Kommen wir zur Technik bzw. zu den Internas eines Wikis. Ein Wiki oder speziell MediaWiki ist aufgebaut in sogenannte Namensräume oder technisch auch genannt Namespaces. Diese trennen verschiedene Inhaltstypen voneinander. Wir haben das gesehen, es gibt Artikel, es gibt Benutzerseiten, es gibt Diskussionsseiten, es gibt Benutzerdiskussionsseiten, wo man einem Benutzer eine Nachricht hinterlassen kann und diverse mehr. Ich habe hier ein paar Beispiele genannt, ja, also der Hauptnamensraum, der hat eigentlich gar keinen Namen, deswegen heißt er Haupt. Da sind die Artikel drin, da steht nichts davor. Den Namensraum erkennen Sie daran, dass hier also etwas davor steht und dann ein Doppelpunkt. Und dann der Name der Seite, so wie bei Benutzer, Doppelpunkt, Name des Benutzers. Ich habe hier absichtlich die englischen Begriffe genommen. Wenn Sie eine Wiki-Installation machen, werden Sie höchstwahrscheinlich die Einstellungen auf Englisch haben. Dann heißen die Sachen, die Diskussionsseiten heißen Talk. Es gibt Templates, Vorlagen, werden wir uns gleich anschauen. Kategorien geben, die Benutzerseiten und neben Diskussionsseiten. Und es gibt eben fürs Projekt an sich nochmal also mehr organisatorisch bezogene Seiten. Zum Beispiel finden Sie in der Wikipedia, heißt das dann dementsprechend Wikipedia Doppelpunkt, und da finden Sie dann Seiten speziell zur Wikipedia. Wie bearbeite ich etwas, Hilfeseiten, Meinungsbilder, solche Dinge, die also nicht eigentlicher Inhalt sind, also nicht Artikel, Lemmata in dem Fall. Ich kann Vorlagen verwenden, das heißt überall da, wo ich Inhalte an mehreren Stellen verwenden möchte, kann ich mir eine Vorlage bauen. Einbinden tue ich das Ganze mit diesen zwei geschweiften Klammern und den Namen der Vorlage und die Seite, der Inhalt dieser Vorlage finde ich unter Template Doppelpunkt und dann dementsprechend den Namen, den ich hier verwenden möchte. Ein Beispiel ist von der Wikimedia CH, ich zeige das jetzt besser nicht, in unserem Wiki. Es gibt verschiedene Presseseiten, an denen Pressefeedback gesammelt wird. Das sind Vorlagen und es gibt eine Hauptseite und da werden diese ganzen Vorlagen eingebunden. Das, wenn ich dort drauf gehe, sehe ich alle Inhalte, ich kann sie aber einzeln bearbeiten in den jeweiligen Vorlagen. Oder was in der Wikimedia verwendet wird, einfach nur Formatierungen für eine schöne Tabelle, damit ich das jedes Mal neu schreiben muss, ja, dass ich gerne einen grauen Hintergrund und eine schwarze einzugsweise Internetlinien haben möchte, dann wird das in der Vorlage, die heißt in dem Fall Tracky Table, gespeichert. Und da mache ich eine Tabelle auf, setze die Vorlage Tracky Table rein und dann ist meine Tabelle so formatiert, wie ich sie gerne hätte, weil an der Stelle der Inhalt dieser Vorlage eingebaut wird. Kategorien, mehrfach angesprochen, zur hierarchischen Gruppierung zusammengehörender Seiten. Diese Kategorien kann man dann aufrufen, die Artikel, und man sieht dann, was da drin ist, was an Unterkategorien drin ist und was an Seiten da drin ist. Das Ganze ist dann alphabetisch sortiert. Ich setze einfach in einen Artikel diesen Link hinein. Category Doppelpunkt Name. Dann steht unten im Fuße des Artikels drin, dieser Artikel ist in der Kategorie zugeordnet. Ich kann dann dort auch direkt die Kategorie anklicken, um alle anderen Artikel in der entsprechenden Kategorie zu sehen. Hier wird oft auch im Zusammenhang mit Vorlagen verwendet, zum Beispiel für diese Löschseite. Dieser Artikel ist zum Löschen vorgeschlagen, ist ja wahrscheinlich auch eine Vorlage. Klammer, Klammer, löschen, Klammer, Klammer zu. Ja? Und da in dieser Vorlage selbst ist eine Kategorie hinterlegt. Löschkandidat. Das heißt, ich setze diese Vorlage rein und dann ist der Artikel automatisch auch in der Kategorie Löschkandidat. Und dort dann entsprechend schon aufzufinden und verlinkt. Oder diese Babel-Vorlagen, das war das, was ich vorhin auf der Benutzerseite zeigen wollte. Da gibt es so kleine, man sagt immer so kleine Babel-Aufkleber für die Benutzerseite. Dieser Benutzer ist ein Benutzer oder eine Benutzerin. Dieser Benutzer kommt aus der Schweiz. Dieser Benutzer kommt aus Kanton sowieso. Dieser Benutzer spricht die und die Sprachen. Spielkram, aber das ganze Zeug ist auch mit Kategorien verlinkt. Man kann dann zum Beispiel gucken, ich suche einen Benutzer, der Englisch spricht. Und dann gibt es eine entsprechende Kategorie dazu, in der Benutzer automatisch ist, wenn er diesen Kleber auf seine Seite gepackt hat. InterWiki-Links in der Wikipedia dazu benutzt, um auf verschiedene Sprachversionen ein und desselben Artikels zu verlinken, aber allgemein eingesetzt, um einen Link auf einen Artikel herzustellen, der sich in einem anderen Wiki befindet. Dazu hinterlegt man in der Software den Namen des Wikis, also die Adresse, und einen Namen, den man diesem InterWiki-Link geben möchte, zum Beispiel WP für Wikipedia. Dann könnte man in seinem eigenen Wiki hinschreiben, WP:Wikimedia, und dann wird der Link, wenn man da draufklickt, landet man dann auf der Wikipedia-Seite auf dem Artikel Wikimedia. Wird hier so verwendet, also dieses InterWiki-Kürzel, das man eingerichtet hat, und dann der Name des entsprechenden Artikels. Diese InterWiki-Links kann nur der Administrator innerhalb der Datenbank einbauen oder ändern. Eben wird in der Wikipedia verwendet, um auf andere Sprachversionen ein und desselben Artikels hinzuweisen. Das möchte ich doch mal schnell zeigen. Sie sehen hier zum Beispiel diese anderen Sprachen aufgelistet. Diese Seite kann ich nicht ändern, die ist gesperrt worden von dem Administrator, aber ich kann trotzdem den Quelltext ansehen. Und Sie sehen, meistens werden diese Sachen ganz unten eingebaut. Hier sind die Sprachen. Man hat hier jetzt keinen Artikelnamen hinterlegt, weil das die Hauptseite ist. Also man geht nur direkt auf keinen Artikel und landet dann automatisch auf der Startseite des jeweiligen Wikis. Hat in dem Fall den Sinn, weil in jeder Sprache heißt die Hauptseite irgendwie anders und das ist einfacher so zu pflegen. Also das jeweilige Wiki leitet dann den Benutzer automatisch auf die Hauptseite um. Sie sehen hier zum Beispiel, das sind Portale, Moment, Kategorien haben wir hier. Wir haben eine Kategorie Chemie zum Beispiel, gehen wir da einfach mal rein. Und da hat es dann Unterkategorien einerseits, aber es hat auch jetzt hier einen Artikel zum Beispiel, der Chemie heißt. So. Dann sehen wir uns hier auch den Quelltext an. Dann sehen Sie hier die InterWiki-Links auf die anderen Wikis, also auf die anderen Sprachen. Sie müssen dran denken, auch bei der Wikipedia, jede Sprache ist ein eigenständiges Wiki. Deswegen sind es auch ganz normale Wiki-Links, auch wenn sie irgendwie eine Sonderrolle einnehmen. Und hier sehen Sie die Kategorie verlinkt. Kategorie Chemie. Hier ist eine Vorlage eingebaut. Pictionary. Und dieser Vorlage wird sogar noch ein Parameter mitgegeben. Also der Vorlage wird gesagt, hier, es handelt sich um Chemie, das kann man in der Vorlage entsprechend auch noch programmieren und verarbeiten, ist aber ein fortgeschrittenes Thema, das wir nicht behandeln wollen. Ja, Funktionsschema eines Wikis. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Technik. Ich mache es kurz, es soll nicht langweilig sein. Wie funktioniert also ein Wiki? Wir haben hier irgendeinen Webserver, irgendeine bestimmte Software, die einfach Webseiten ausliefert. Wir haben hier darunter die Software, in dem Fall MediaWiki. Wir haben aber auch Dateien, wie die Bilder, die dazugehören, die und diverse anderen Daten. Und wir haben im Fall von MediaWiki, die Software ist in PHP programmiert, das ist eine Skriptsprache. Dann wird hier auf dem Webserver ein solcher PHP-Interpreter installiert, damit der Webserver diese Datei, die angefordert wird, durch diesen PHP-Interpreter ausführen lassen kann und dann den Inhalt zurückliefert an den Betrachter, der da mit seinem Internetbrowser unterwegs ist. Und die MediaWiki-Software ist entsprechend so programmiert, dass die Inhalte aus einer Datenbank kommen. Bei MediaWiki kann das entweder MySQL sein, das ist eine Open-Source-Datenbank, die recht bekannt ist, oder seit neuestem auch Oracle, wobei sich das noch in der Entwicklung befindet. Es wird bei der Installation von MediaWiki extra dazu gesagt, Achtung, das ist experimentell noch. Oracle ist halt eine Datenbank, die gerade in großen Unternehmensumgebungen eingesetzt wird. Anforderungen, wenn ich also jetzt mich entschieden habe, ja, ich möchte ein eigenes Wiki installieren. Ich brauche einen Webserver, wie schon gesagt, ich brauche eine entsprechende Software. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Apache ist nur eine bekannte, IIS wäre die Windows-Variante, LightCPTD, verschiedene Dinge. Was wichtig ist, ich brauche sogenannten CGI-Support, das heißt, ich muss PHP ausführen lassen können. Ich muss ausführbaren Code vom Webserver starten können. Das kann entweder dadurch funktionieren, dass ich das PHP als Software installiere und das direkt auf dem System PHP-Code ausführt, oder ich habe ein sogenanntes PHP-Modul, das ist dann schneller in der Ausführung. Das ist abhängig von der verwendeten Webserver-Software auch. Für ein Apache zum Beispiel gibt es ein PHP-Modul. In LightCPTD kann man zum Beispiel auch sagen, du darfst mittels der Befehlszeile PHP-Dateien ausführen. Ich brauche diesen PHP-Interpreter, also die Software an sich von PHP. Ich brauche eine dieser beiden Datenbanken und ich brauche natürlich Speicherplatz. Die Installation der Software an sich braucht 15 MB. Alles darüber müssen Sie natürlich überlegen, was Sie da alles reintun wollen. Für jedes Dokument brauchen Sie natürlich entsprechend Speicher. Sie brauchen Speicher für die Datenbanken. Wenn Sie ein Projekt haben wie die Wikipedia, gut, das ist vielleicht schlecht vergleichbar, aber da handelt es sich um mehrere Gigabyte von Daten, je einzelne Sprache. Können Sie sich vorstellen, was da zusammenkommt. Es gibt natürlich kleinere Installationen für ein kleines Projekt, da kommen Sie mit 50 Megabyte, reicht das bis ans Ende der Welt. Kommt natürlich darauf an, gerade wie viele Bilder kommen rein oder sogar Tondokumente und so weiter, was man ja auch alles in den Wiki einbinden kann. Der Text an sich ist ja nicht so wahnsinnig groß. Und Sie brauchen Arbeitsspeicher. Das PHP ist eine Software, die läuft auf dem Rechner. Und das muss mindestens 20 Megabyte eingeschaltet sein. Je nachdem gibt es ja da ein Limit, ein oberes. Wenn Sie natürlich ganz viele Besucher haben, dann haben Sie natürlich ganz oft 20 Megabyte, die Sie da laufen haben. Wenn Sie ganz viele Instanzen haben von parallel zugreifenden Benutzern. Das müssten Sie natürlich auch entsprechend in Ihre Berechnung mit einbeziehen. Die Installation ist relativ einfach. Sie gehen auf www.mediawiki.org, laden sich die Tarball runter. Ich hätte das gerne gezeigt, aber die Zeit reicht jetzt nicht dazu. Wenn Sie mal interessiert, zeige ich gerne nachher. Ich habe alles auf dem Rechner drauf. Sie laden sich eine gepackte Datei herunter. Sie entpacken diese Datei natürlich irgendwo in einem Verzeichnis, auf das Sie mit Ihrem Webserver zugreifen können. Vorausgesetzt PHP und so ist alles schon installiert und läuft. Sie greifen dann auf Ihren Server entsprechend zu, wo Sie das installiert haben, in das Unterverzeichnis Config. Dort ist ein Installationsschritt. Das ist eine Seite mit einem Formular, das fragt Sie, bittet Sie darum, gewisse Daten einfach einzutragen. Das heißt, wie soll die Seite heißen, was ist das Projekt, wo ist die Datenbank, auf
welchem Server, was für eine Datenbank, wie heißt die, was für ein Benutzername, was für ein Passwort, wie ist ihr Wiki-Sys-Op-Passwort, das ist der erste und oberste Benutzer innerhalb der MediaWiki-Installation, der natürlich alles kann und alles darf, auch entsprechend Benutzerrechte vergeben und so weiter. Dann müssen Sie anschließend, wenn Sie das abgeschlossen haben, müssen Sie die neu erzeugte Local Settings Datei, die dann auch in diesem Config-Verzeichnis liegt, in das Root-Verzeichnis, also in das übergeordnete Verzeichnis, verschieben, damit MediaWiki diese Datei benutzen kann. Ja, und dann können Sie fast schon loslegen. Dann gibt es natürlich Feintuning. Sie wollen Ihr eigenes Logo einbinden. Sie wollen diverse Einstellungen machen. Da schauen wir uns jetzt gleich mal drauf. Es gibt sogenannte Maintenance-Skripts, Wartungsprogramme für diverse Sachen. Da gibt es eine Datei Admin-Settings im obersten Verzeichnis von MediaWiki. Da sollten Sie Ihren Benutzername und das Kennwort von dem Datenbank-Administrator eintragen, wenn möglich. Damit können Sie bestimmte Datenbank-Sachen ausführen. Die liegen alle in dem Ordner Maintenance drin. Sie können diese Skripts nicht per Webserver aufrufen, sondern nur auf der Konsole, indem Sie PHP, Skriptname eintragen und dann läuft es auf der Konsole durch. Da gibt es verschiedene Dinge, da gibt es mehrere, ach, das sind glaube ich an die 100 Dateien. Wichtig sind einfach, wenn Sie ein Upgrade machen, neues MediaWiki-Software installiert haben, gibt es ein Skript, das dann die Datenbank an die neue Version anpasst. Wenn Sie zum Beispiel neue InterWiki-Links eingebaut haben, können Sie die aktualisieren lassen. Sie können die auch aus dem Netz von einer zentralen Datenbank herunterladen lassen und automatisch in die Software einbinden lassen. Es gibt verschiedene Rebuild-Sachen, Bilder neu zu generieren, Datenbank überprüfen, die Artikel neu zu überprüfen, ist manchmal wichtig, wenn man eben Update gemacht hat oder wenn die Datenbank mal unsauber heruntergefahren worden war, solche Dinge. Und es gibt auch Skripts für Daten in- und Export. Also zum Beispiel von einer anderen Wiki-Software die Artikel übernehmen, solche Dinge. Was die meisten Leute wollen, kurze URLs. Sie haben ja immer gesehen, gerade bei der Wikipedia, da steht ja oben immer Wiki, Schrägstrich und dann gleich der Name des Artikels. Offiziell würde da nämlich stehen Index.php, Fragezeichen, Titel gleich, Artikelname und unter Umständen noch viel mehr. Und das wollen Sie vielleicht nicht haben, das ist ja viel schöner so. Deswegen kurze Adressen. Das ist hier einfach mal ein kleines Skript, die htaccess, dass gewisse Dinge werden hier ausgeblendet, alles andere wird auf index.php umgeleitet und das index.php kann dann anhand dieser Regel diesen Titel hier rausholen und verarbeiten. In Local Settings muss dann das auch entsprechend so eingetragen werden, dass die Links innerhalb des Wikis auch so schön gemacht werden. Also wenn Sie da eckigen Klammer stehen haben, dass die MediaWiki-Software dann auch einen entsprechend passenden Link erzeugt, der dem entspricht, wie man es gerne hätte. Gebe ich gerne weiter, beziehungsweise die Folien stehen im Netz, also da kann man sich das dann gerne abschreiben. Geschwindigkeit ist oft ein Thema, vor allem je mehr Besucher auf so eine Seite kommen. Es lohnt sich, Software auf PHP Accelerator zum Beispiel einzusetzen, das ist Open Source. MediaWiki erkennt das auch, verwendet es auch, dann läuft die Software einfach schneller. Es gibt auch solche Speichercaches. MediaWiki fragt zum Beispiel, haben Sie einen Memcache-Server? Wenn ja, tragen Sie den bitte ein. Es kann damit umgehen. Wird wie gesagt bei der Installation noch abgefragt. Fehler. Eine Sache noch, gerade wenn Sie verteilte Benutzer im Internet irgendwo haben, an ganz vielen verschiedenen Orten der Welt, lohnt sich manchmal der Einsatz von sogenannten Proxy-Servern. Wikipedia macht das zum Beispiel. Es gibt Proxy-Server in Amsterdam, es gibt welche in Asien. Das funktioniert leider nur für Lesezugriffe. Das heißt, wenn viele Leute lesen wollen, dann werden die Daten gar nicht mehr in Florida abgefragt, sondern kommen direkt aus Amsterdam. Das geht viel schneller, belastet die Leitungen weniger. Denn sobald Sie natürlich angemeldet sind als Benutzer und schreiben wollen, haben Sie individuelle Seiten, die speziell für Sie generiert werden müssen. Das funktioniert natürlich mit Proxys dann nicht mehr. Also da nützen die dann nichts mehr. Geschlossene Benutzergruppen wollen viele Leute machen. Sicher, also
meistens im Einsatz, wenn es nicht um ein offenes Projekt geht, in der Firma oder so, wollen sie eine geschlossene Nutzergruppe. Nicht jeder Benutzer soll da anonym irgendwas ändern können. Sie können hier sagen, wer was machen darf. Sie können zum Beispiel auch das Anlegen von neuen Zugängen blockieren. Das heißt, man kann sich auch nicht selbst anmelden. Oder sie lassen das weg und sagen, gut, anmelden darf man sich, aber man darf nur als angemeldeter Benutzer schreiben. Aber dann kann sich halt jeder anmelden. In der Firma würden sie das deaktivieren, würden einen Administrator abstellen, der sagt, der legt die Benutzerzugänge für die berechtigten Personen an. Und kein anderer, und nur mit dem entsprechenden Zugang kann man überhaupt was angucken. Man kann sogar hier das Lesen abschalten. Hier ist es aktiviert. Man kann es auch deaktivieren. Gerade in einem Firmenwiki will man zum Beispiel ja nicht, dass jemand auf irgendwelche Unterseiten zugreift, auf denen firmenrelevante Informationen stehen. Das sollen auch nur angemeldete Benutzer dürfen. Können Sie das hier deaktivieren? Hier, wie Sie sehen, ist das Bearbeiten deaktiviert für nicht angemeldete Benutzer. Sie müssen nur dran denken, dass Sie gewisse Seiten hier wieder erlauben. Wenn Sie nämlich das Lesen aller Seiten verbieten, dann müssen Sie natürlich zumindest mal die Hauptseite und die Login-Seite freischalten. Weil sonst können sich die Leute ja nicht mehr anmelden. Sollte man dran denken. Ja. Leute sollen ja Daten unter Umständen hochladen können in das Wiki. Das heißt also Dokumente, PDFs, was auch immer. Können Sie hier generell mal aktivieren. Sie können hier sagen, was für Dateitypen erlaubt sind. Das ist nur mal eine kleine Auswahl. Sie können die Liste beliebig verlängern. Ja, hier sieht es so eine Interwiki-Tabelle aus. Das sind die Interwiki-Links. Das sind also diese Kürze, die Sie vor den entsprechenden Links schreiben. Doppelpunkt und dann den Artikelnamen. Und hier steht drin, wie der übersetzt wird. Das ist jetzt ein Beispiel aus unserem von Wikimedia CH, von dem Mitglieder-Wiki. Und das übrigens sich auch nur in dem der Vorstand selbst die entsprechenden Benutzer anlegt, damit Mitglieder da drin sich kommunizieren können, Daten austauschen können. Und es gibt auch ein Board-Wiki für den Vorstand selbst, wo normale Mitglieder keinen Zugriff haben. Ich kann hier einen Link erstellen, Board, Doppelpunkt und einen Artikelname und auf einen Artikel in Board-Wiki verlinken. Das wird dann entsprechend so umgesetzt, board.wikimedia.ch und dieses $1 steht für den Artikelnamen. Muss man natürlich entsprechend seiner Installation anpassen. Jede Menge solcher Links, das sind rund 200, werden schon mitgeliefert in der Software. Aber die eigenen, die man selber haben will, muss man natürlich selber einpflegen. Gut, kommen wir zum letzten Thema. Wie führe ich ein Wiki ein? Projektplanung. Als erstes natürlich Ziele definieren, denn wir haben ja am Anfang gesehen, Nachteile bzw. Fallstricke bei einem Wiki, keine Ziele definiert, das Ganze läuft aus dem Ruder. Sie müssen sich einmal überlegen, was wollen Sie logistisch erreichen, also was soll das Wiki ermöglichen. Zum Beispiel sagen Sie sich, ja, ich möchte das Wissen in der Firma zusammentragen und möchte den Mitarbeitern ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er dieses Wissen schnell und einfach erhalten kann und jederzeit weiß, wo er nachgucken muss. Und ich möchte nicht mit irgendwelchen Word-Dokumenten auf irgendwelchen Servern rumarbeiten, wo dann nachher keiner mehr weiß, wo die liegen und wer sie geändert hat und welchen Stand sie haben. Das wäre ein Ziel. Ja? Also man sollte sich auch vornehmen, was möchte ich vereinfachen oder wo möchte ich Arbeitszeit einsparen oder wo möchte ich einen Prozess verändern. Das ist ein logistisches Ziel und es gibt natürlich ein inhaltliches Ziel. Was möchte ich damit erreichen? An Inhalt, was will ich da drin nachher wiederfinden? Möchte ich ein Wissensmanagement aufbauen? Oder will ich ein Glossar aufbauen für Fachbegriffe? Oder will ich eben für eine Dokumentation was machen? Das sind inhaltliche Ziele, die man sich setzen sollte. Dann gibt's natürlich, muss man natürlich definieren, was gibt es für Benutzergruppen? Wer ist ein normaler Benutzer? Wer darf da überhaupt reingucken? Darf er reingucken, darf er schreiben und so weiter. Das hatten wir ja vorhin, geschlossene Benutzergruppen. Das sollte definiert werden. Wer ist Administrator, wer ist Bürokrat? Bürokraten sind Menschen, die andere Leute zu Administratoren oder Bürokraten machen können. Also Leute, die Benutzerberechtigungen vergeben können. Administratoren sind Menschen, die können nur Artikel löschen, sperren, haben diverse Vereinfachungen, wie eben angesprochen, Patrol Edit, dass sie gewisse Änderungen quasi akzeptieren und abhaken können für sich.
Und es muss ein technisch Verantwortlicher sein. Es muss nicht unbedingt ein Wiki-Benutzer sein. Also jemand, der die Ahnung hat, wie man einen Webserver installiert, der das Ganze pflegt. Wenn dann mal die Datenbank kaputt ist, der auch ein bisschen Ahnung hat von der MediaWiki-Software. Und dann sollten Sie, wenn Sie dann wissen, wie viele Benutzer Sie haben und was die alles tun und lassen können und sollten, wissen Sie ja, was ist Ihr Datenaufkommen, wie hoch ist Ihr Datenaufkommen, wie hoch sind die Zugriffszahlen zu erwarten, dann können Sie Ihre Hard- und Software dimensionieren. Ich schreibe deswegen Software, weil Sie vielleicht nicht unbedingt MediaWiki einsetzen möchten. Dafür können es verschiedene Gründe geben. Wir haben jetzt immer nur über MediaWiki gesprochen, aber soll man ja nicht aus dem Augen verlieren. Gut, zweiter Teil der Projektplanung wird dann konkreter. Es gibt die entsprechende technisch verantwortliche Person, fängt an, das ganze Sachen zu installieren, passt gegebenenfalls das Design an, also MediaWiki kommt mit sogenannten Skins. Das heißt also, die Oberfläche kann beliebig angepasst werden. Das kann auch der Benutzer, dem kann man auch verschiedene solcher Oberflächen anbieten, die er selber in seinen Einstellungen einstellen kann, welche ihm am besten gefällt. Gegebenenfalls möchte man Erweiterungen einbinden in die Software. PDF-Export oder was auch immer. Also ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen. Also auch viele Programmierungen, die jetzt speziell für eine bestimmte Firma gemacht wurden, die jemand anders gar nicht brauchen könnte. Anbindungen an irgendwie das Warenwirtschaftssystem, keine Ahnung, gibt es fast beliebig denkbare Möglichkeiten. Dann, wenn das Ganze läuft, soll es natürlich getestet sein, ausgiebig, und dann folgt eine Benutzerschulung. Man muss den Benutzer auch an der Hand nehmen und da heranführen, ihm zeigen, wie das funktioniert. Natürlich sagt ein Techniker, die Wiki-Syntax von MediaWiki, die ist total simpel. Die habe ich in 5 Minuten drauf. Aber ich weiß nicht, was ich für Personen vor mir habe, und der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, ja gut, so einfach ist es nicht. Und das, daran muss man einfach denken, so ist es natürlich auch mit dem Benutzer nicht. Man muss eine entsprechende Schulung machen, man muss es ihnen zeigen, man muss es ihnen mal machen lassen, muss Fragen warten, bis Fragen kommen, muss diese beantworten, und dann kommt da schon was. Und man muss die Benutzer begleiten. Das heißt, die vorhin schon genannte Evolution in Gang bringen. Das heißt, man muss auch ein bisschen Vorarbeit leisten. Man muss vielleicht, in der Firma geht es einfach. Da kann man jemanden verdonnern und sagen, du musst das jetzt tun. Aber in einem freien Projekt ist das oft nicht so ganz einfach. Das heißt, da muss irgendjemand, Freiwilliges, muss sich dann finden, der zum Beispiel sagt, ich übertrage mal alles, was wir bis jetzt schon haben an Dokumentation, mal in das Wiki hinein und lösche am besten alles andere. Ohne, also natürlich nicht ohne vorher ein Backup gemacht zu haben, um die Leute auch ein bisschen dazu zu zwingen, das Wiki zu benutzen, dass sie dort auch nachgucken, dass da auch schon was drinsteht, weil sonst kommt die Sache nicht in Gang. Ja? Das ist so die Initialzündung, und das ist dieser sogenannte Initialaufwand, den man auch nicht unterschätzen darf. Also ein Wiki läuft nicht einfach nur, weil es da ist. Und da muss man vielleicht auch die Leute eben noch ein Stück weit mehr an der Hand nehmen. Und wenn die am Anfang vielleicht noch nicht so motiviert sind, sie werden immer wieder Sachen zu hören kriegen wie, ja, ich weiß nicht, warum ich das benutzen soll. Also ich habe das doch auch im Word oder ich habe das auch in meinem E-Mail oder ja, oder das ist mir zu kompliziert. Da muss man schauen, da muss man anfangen, die Leute mitzunehmen. Wenn man da die Leute schon verliert, dann bilden sich nachher im schlimmsten Fall 2 Gruppen. Die einen benutzen das Wiki und das andere nicht. Und dann haben sie gar nichts erreicht. Weil dann müssen sie ja trotzdem anfangen, wieder Daten hin und her zu schauen. Dann haben sie im Endeffekt mehr Aufwand, als wenn sie es gelassen hätten, wie es war. Noch schlimmer ist natürlich, wenn gar niemand das Wiki benutzt. Gut, und der letzte Schritt in der Projektplanung, würde ich sagen, ist die Erfolgskontrolle. Die sollte iterativ, das heißt immer wieder fortlaufend, durchgeführt werden. Das heißt, die schauen sich Webstatistiken an, können sie am Server, am Webserver problemlos installiert. Es gibt einen Artikelzugriffszähler, wie oft wurde welcher Artikel aufgerufen. Sie können auch selber anhand der Datenbank diese Daten auslesen und in eigener Software verarbeiten. Gerade im Umfeld von der Wikipedia wurde da ganz viel programmiert. Dort mal nachschauen, nachfragen, da gibt es ganz tolle Sachen. Auch so Statistiken, welcher Benutzer hat wann zu welcher Zeit und in welchen Namensräumen. Ist einer, der immer nur diskutiert, oder einer, der viel Artikelarbeit macht, oder einer, der sehr viel administrative Arbeit macht.
das kann man zum Beispiel abfragen, da gibt es schon Software, da mal nachfragen. Gerade im Bereich eben Wikipedia-Projekte. Mitarbeiter Umfragen machen, wie zufrieden sind sie mit dem Wiki? Ist es einfach zu bedienen? Was stört sie nicht? Das sollte man einmal im Jahr oder alle halbe Jahr, natürlich am Anfang öfter, später braucht man das nicht mehr so oft machen. Irgendwann kann man das in die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage der Firma vielleicht reinpacken. Und dann passt das. Und selbstverständlich, wenn das Ganze funktioniert, brauchen Sie Kenngrößen. Man muss überlegen, eine Kenngröße könnte sein gesparte Arbeitszeit oder gesparter Papierverbrauch oder andere Dinge. Ja? Dass Sie messen können und vergleichen können. Und diese Ergebnisse sollten diskutiert werden, ruhig auch mit den Benutzern. Für die sind schließlich diejenigen, die ja damit leben müssen. Die Leute, die das planen und diskutieren, das sind ja meistens nicht die, die es anwenden hinterher. Oder die nur einen relativ kleinen Teil von dem Ganzen sehen. Weil jeder Benutzer ja seine verschiedenen Domänen hat. Und dann müssen natürlich entsprechend diese Vorgänge unter Umständen angepasst werden. Und dank der Kenngrößen kann ich ja dann immer wieder Vergleiche ziehen. Hat sich wirklich was verbessert? Hat sich was verändert? In welche Richtung? Gut. Damit wären wir am Ende des inhaltlichen Teils meines Vortrags. Ich habe hier noch ein paar weiterführende Informationen zusammengetragen. Es gibt ein sogenanntes semantisches Wiki, da wird daran gearbeitet, auf der Basis von Wiki, von MediaWiki. Hier ist ein Beispiel, das ist so ein Beispielartikel, der schon mal mit dieser Beta, noch ein Beta-Test befindliche Software entwickelt wurde. Da werden zum Beispiel bei den Links nicht nur die Verknüpfung an sich auf den entsprechenden Artikel hinterlegt, sondern auch den Zusammenhang, zum Beispiel bei einem Film, ist created by, Doppelpunkt, Doppelpunkt, und dann den Link auf den Text. Dann kann man später nämlich auch Fragen stellen, welcher Film wurde von dem und dem gemacht, und dann kommen die entsprechenden Artikel. Das ist also die semantische Verknüpfung der Inhalte, dass auch der Kontext erhalten bleibt und dann entsprechend gesucht werden kann. Das findet man auf wiki.ontheworld.org. Das ist so ein Test-Wiki, da kann auch jeder mal reingucken, die Suchfunktionen testen. Dieser San Diego-Artikel ist so ein Testartikel, der mal mit sehr viel solcher Informationen ausgestattet wurde. Es gibt ein Buch, das liegt auch hinten, da können Sie mal reinschauen. Das wurde übrigens innerhalb der Wikipedia als sogenannte Wikipressband erzeugt. Aus der Wikipedia werden ja auch immer wieder Druckwerke, also Literatur, erzeugt. Das war der erste Band, Wikipedia, das Buch, da geht es über die Wikipedia sehr viel auch zur Bedienung, was man also auch in jedes andere Wiki übertragen kann. Auch vieles zur Form und Art der Gemeinschaft, die da entstanden ist und wie die, nach welchen Regeln die funktioniert und so. Also man kann da sehr viel Menschenkenntnis auch rausziehen und Erfahrungen rausholen, die einem vielleicht selber beim Einsatz von einem größeren Wikisystem helfen können. Natürlich die Wikipedia selber, hier die deutschsprachige Version, Sie können dieses DE gegen jeden, fast jeden beliebigen Sprachcode austauschen, FR, IT, was auch immer, und landen auf der entsprechenden sprachigen Seite. Und es gibt hier den Wikimedia CH, den frisch gegründeten Verein vor rund einem Monat, am 14. Mai. Hier finden Sie einerseits Administratoren, die selber damit zu tun haben, hier finden Sie aber auch Benutzer, Entwickler zum Teil, alles. Schauen Sie einfach auf Wikimedia CH, suchen Sie entsprechenden Kontakt, fragen Sie nach, es gibt eine Mailinglist, wikimedia.ch-l@wikipedia.org, oder Sie schicken mir einfach eine Mail an info@wikimedia.ch. Es findet sich immer jemand, der weiterhilft. Gut, damit bin ich am Ende meines Vortrags und ich glaube in der Zeit pünktlich. Und dann darf ich an den Herrn Bertrand Meyer abgeben, der den nächsten Vortrag über Wissenschaft halten wird. Vielen Dank.